pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafehr.ch.
Es weihnachtet sehr und das ist immer auch die Zeit der Besinnung, warum wir das Fest eigentlich feiern. Es ist nämlich eigentlich nicht unbedingt wegen der Geschenke, sondern weil wir die Geburt von Jesus Christus feiern. Und das Ereignis ist jetzt 2000 Jahre her und unsere Gesellschaft hat sich viel verändert. Und was hat sich denn in der Religion verändert? Dieser Frage möchten wir in der neuen Folge von Nebelspalterinnen nachgehen. Mit einer Frau, die sich sehr für die liberale Politik engagiert, aber eben auch für den Glauben. Sie findet aber gleichzeitig, dass Kirche eigentlich nicht sich in die politischen Geschehnisse einmischen sollte. Was sie genau damit meint, das wollen wir herausfinden. Am Mikro Stefanie Gardemann mit der Gami Lotte. Ja, liebe Beatrice, ich stelle dich schnell richtig vorstellen. Du bist Beatrice Acklin-Zimmermann. Du hast evangelische und katholische Theologie und Politikwissenschaft studiert und hast an der Universität Freiburg habilitiert. Du hast viele Jahre den Studienbereich Religion, Theologie und Philosophie an der Paulus-Akademie in Zürich geleitet. Du referierst und publizierst im In- und Ausland regelmäßig zu aktuellen ethisch-politischen und religionsphilosophischen Themen und bist auch im Parlament des Kantons Freiburg für die FDP. Und das ist aber genau das Interessante, was ich finde an dir. Du sagst, und du hast mit Gleichgesinnten der Think Tank Liberetica, den ich auch mitmachen darf, gegründet. Und das alles, dem müssen wir jetzt ein bisschen auf den Grund gehen, gell?
Es ist wirklich eine beeindruckende Karriere und darum bin ich froh, weil wir haben ganz viele Fragen, die wir mit dir anschauen wollen. Vielleicht können wir gerade mal anfangen, Beatrice. Wieso hast du Theologie studiert? Wie kommt man dazu? Was motiviert einem da?
Diese Frage wird mir häufig gestellt. Also danke zuerst einmal für die Einladung. Es sind wahrscheinlich wirklich so die existenziellen Fragen gewesen, die mich immer schon getrieben haben. Also woher kommen wir, woher gehen wir irgendwann mal, wieso ist das so? Und das Ganze war immer irgendwie auch verschränkt gewesen mit gesellschaftspolitischen Fragen. Also Theologie und Politik, wenn man so will, sind bei mir immer wie parallel gegangen. Also einmal bin ich stärker, ist das Pendel mehr auf die eine Seite und einmal ist es mehr auf die andere. Aber es ist immer miteinander irgendwie verwoben gewesen. Und es ist mir, das muss ich vielleicht auch noch sagen, eben, gerade weil mir die Frage häufig gestellt wird, es ist mir also nicht in die Wiege gelegt gewesen. Ich komme aus einem sehr liberalen Elternhaus, ein antikirchlicher Vater bis zum Abwinken, muss man auch noch sagen, oder? Mit dem Resultat, also ich habe eine gute Beziehung gehabt zu ihm, leider nicht mehr, aber mit dem Resultat, dass eine Schwester in die CVP eintreten, die andere ist Nonne geworden und die dritte ist Theologin. Also das sieht man, das Erziehungskonzept mit Antikirchlich hat nicht ganz verhebt, aber er hat das dann auch, ich glaube, er hat sich sehr gut damit arrangiert. Eben wie gesagt, es ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Ich bin in dem Sinne im Kanton Aargau, also eigentlich eben im katholischen Fricktal aufgewachsen. Da kann man auch gerade noch eine Anekdote sagen, dass das Ganze eben auch nochmal zeigt, dass so ein bisschen der Zeitgeist, mein Vater hat mir erzählt, dass es dazu mal, das muss in den 70er Jahren gewesen sein, 1970er Jahre, da hat der Pfarrer wirklich verkündet von der Kanzel, wer ein guter Katholik ist, wählt CVP, das ist die damalige katholisch-konservative Volkspartei gewesen. Das Resultat für meinen Vater war, dass er ab dann nur nach Ostern und an Weihnachten hinten in die Kirche hineingestanden ist, weil er schon dazu mal mit der FDP geliebäugelt hat. Also, die Einmischung von Kirchen hat man dazu mal schon gehabt, anders als heute. Und also nochmal zu deiner Frage, Gami, also das waren natürlich verschiedene Gründe gewesen, aber ich glaube, man kann schon sagen, ein viel Rausch, dass mich eben die Fragen unter der Oberfläche eigentlich immer umtrieben haben bis dato. Und dass die aber auch immer mit diesen Fragen gegangen sind, wie kann ich, was kann ich bewirken, was kann ich politisch bewirken, wie kann ich gesellschaftlich bewirken. Es ist immer ineinander geflossen. Und darum habe ich nachher ein Studium, ist relativ schnell klar gewesen, Theologie, also die existenziellen Fragen, und politische Wissenschaften. Ja, eben, was heisst das konkret?
In der Schweiz haben wir ja so ein bisschen Tendenz, respektive in ganz Europa, dass man sich dem Glauben ein bisschen entledigt. Und das hast ja du auch geschrieben in einer von deinen vielen Publikationen, wenn ich es dir gestickle. Wie steht es denn tatsächlich um den christlichen Glauben in der Schweiz? Wie siehst du das? Wie erlebst du das?
Ich glaube, man muss wie, es sind ja zwei Paar Schuhe, Kirchen und der christliche Glauben. Also bei den Kirchen, da kann man wirklich, da gibt es ein schönes Bild, die stehen wirklich da wie entlaubte Bäume in der Landschaft, in der säkularen Landschaft. Aber es ist so.
Aber machst du das zum Beispiel nur einfach am Mitgliederschwund fest, oder? Dass man wenn die Steuerrechnung, also kurz bevor die Steuerrechnung kommt, also aus den Kirchen austreten? Oder was machst du das bei den Kirchen spezifisch noch fest?
Also gut, das kann man natürlich von den Mitgliederzahlen her feststellen, aber es ist auch eine Sprachlosigkeit.
Okay.
Es ist eine Bedeutungslosigkeit. Also es sind als Player in der Gesellschaft spielen Kirchen verglichen auch nur schon mit 30 Jahren spielen also eine viel kleinere Bedeutung, sofern sie überhaupt noch eine hat. Also das kann man sicher feststellen. Und da können wir vielleicht noch darauf zu reden, sie sind auch nicht ganz sie sind auch selber schon zum Teil. Ja. Oder? Das ist das eine. Das andere ist der christliche Glaube. Um was geht es im Glauben? Und ich glaube, in jeder Religion, eben, das sind die existenziellen Fragen, wir sagen dann manchmal die WWW-Fragen, woher, wohin, warum? Also jeder Mensch stellt sich die Frage. Spätestens dann, wenn man jemanden besucht an einem Krankenbett, spätestens dann vor einem offenen Grab, aber auch bei Geburt. Also wir feiern Weihnachten. Weihnachten ist in dem Sinn, geht es ja immer um Neuanfang. Ich kann mich selber erinnern, ich habe zwei Kinder geboren und auch eben, also bei einem sehr schönen Erlebnis, dass mich das untertrieben hat. Eben, wie kommt das, so ein kleines Geschöpf, nicht biologisch, da ist das bald noch mal klar, sondern wie kommt das in die Welt, man macht sich Gedanken. Ich habe mich zum Beispiel auch selber gefragt, ja, was rechtfertigt, dass alles so gut gegangen ist. Also auch als Positive, oder nicht immer dann quasi, wenn es nicht weitergeht und man fragt, ja, wieso lässt Gott das zu? Sondern ich habe mich selber auch gefragt, ja, wieso habe ich jetzt so ein hübsches, kleines Kind und alles ist gut gegangen? Also der Glauben ist, muss man sicher unterscheiden, der Glauben hat sehr viel mit existenziellen Fragen zu tun, oder wesentlich, und alle Religionen tun sich daran abarbeiten. Ich bin überzeugt, jeder Mensch wird von diesen Fragen umtrieben. Darum habe ich in dem Sinn noch nie irgendwie einen Gedanken daran verschwendet, dass der christliche Glaube an sich wird irgendwie verdampfen. Aber die Institution, das ist eine andere Frage.
In einer Publikation schreibst du, dass wirklich krass, ohne jüngstes Gericht, wo ja doch eine wichtige Rolle spielt in Glaubensfragen und auch Dogmen, die sehr wichtig sind. Ohne die käme der moderne Mensch aber in dem Sinn gar nicht aus. Und dann kommt die Frage auf, welche Rolle spielen sogenannte Ersatzreligionen? Und vielleicht zuerst mal so ein bisschen meine Frage. Du sprichst von Ersatzreligionen. Was verstehst du darunter?
Auffällig ist ja, und ich stelle fest, eben bei einer Woke-Bewegung. Man kann dann auch sagen, eine Erweckungsbewegung ohne Gott. Sie tun ja aber explizit eben auf Erweckung, auf Wachsein, sich beziehen. Bei einer Woke-Bewegung, bei der Klimabewegung, da ist teilweise ein wahnsinniges Sendungsbewusstsein, also ein missionarisches Sendungsbewusstsein vorhanden. Man ist überzeugt, eben, man will die Welt retten. Also es ist in dem Sinn, es ist nicht weniger als die Welt retten, oder?
Also eine Mission.
Es hat ganz klar, es hat etwas Missionarisches, es hat sogar Messianisches. Also man ist überzeugt, man muss selber die Welt retten. Es hat etwas nebst dem Sendungsbewusstsein, nebst dem Apokalyptisches natürlich. Also die ganze, es gibt ja den Slogan, es ist 5 vor 12, oder? Also es wird eingeheizt, es hat im Mittelalter so einen Wanderprediger gegeben. Also der war gefürchtet. Und wenn man realist, denkt man ja, es ist also, wie singt der mal, wie hätte er geheissen, der Name ist mir jetzt entfallen, wie singt der mal der Wanderprediger? Also das ist ein Witz dagegen, wenn wir teilweise hören, mit was für apokalyptischen Bildern vor allem Klimabewegung schaffen. Also man könnte ganz viel, ich habe jetzt nur drei Charakteristika genannt, man könnte ganz viele so religiöse Phänomene, die bei diesen Ersatzreligionen mitschwingen, ganz krass mitschwingen, könnte man aufzählen. Es ist vielleicht auch bei den Wolke, muss man noch sagen, ursprünglich ist das Anliegen, dass man auf Minderheit oder überhaupt Respekt gegenüber anderen zeigt. Da kann niemand etwas dagegen haben.
Das ist etwas Christliches.
Es ist sogar etwas Menschliches, aber sicher nochmal vom Christentum den pusht. Es gibt in der christlichen Tradition aber auch das Bild eben vom Masshalten. Mhm. Und das etwas, was eigentlich an sich gut ist, wie Respekt gegenüber dem anderen, in der anderen, dass das, denn, wenn das übermäßig, dann geht es ins Gegenteil. Und das ist bei der Wolkenbewegung ist das ja, also bis ins Exzessive ist das ja gesteigert worden und hat sich dann eben auch in ganz skurrilen Formen äußert sich das. Aber also nochmal zu deiner Frage, eben die sogenannten Ersatzreligionen, darum nenne ich sie so, die haben teilweise wirklich die Phänomene, wo eine Religion hat, kann man wirklich zeigen. Die Frage ist, ob in einer säkularen Gesellschaft, wie wir sie haben, ob man quasi wie, also man hat sich eben mit dem, man hat den christlichen Gott verabschiedet. Gleichzeitig sieht man, dass die Beliebigkeit von diesen Sinnangeboten, also von Tai Chi bis zu, was weiß ich, Yoga sowieso oder irgend, also oder hat, ja. Es hat eine riesige Beliebigkeit. Und das irritiert ganz viele Menschen. Und darum gibt es quasi auch teilweise, würde ich das so deuten, eben die Ersatzreligionen, wo man auch sich auf eine Art daran orientieren kann. Also es hat ja auch, so ein bisschen auch noch mal mit einem Hordenphänomen zu tun, wenn ich tue mich dann zur Klimabewegung zählen oder zur Wolkenbewegung. Es hat ja irgendwie, früher war das vielleicht eben ein Kirchengemeinde gewesen. Also es gibt sehr viele Parallelen dazu.
Mich würde jetzt auch noch wundern, Thema äußeres Auftreten zum Beispiel. Wie du das siehst, wie das bei diesen Ersatzreligionen für eine Rolle spielt, dass man sich eben gegen aussen kann sichtbar machen, dass man eben zu dieser Gruppe gehört. Wie das ja doch auch in der klassischen Religion, im Glauben, schon auch eine Rolle spielt, dass man das auch zeigt. Ob du auch dort Parallelen siehst?
Also spontan würde ich jetzt sagen, ich schreibe ja gerade, das darf ich vielleicht hier schnell erwähnen, ich bin sehr gerade an einem Buch am Schreiben und das ist der Titel Moral und Moralismus. Und da gibt es einen riesen Unterschied. Der Moralismus, das kann ich in einem Satz sagen, der zeigt, ich zeige auf die Steffi und sage, also das darfst du auf keinen Fall, so etwas darf man nicht machen. Gleichzeitig sage ich damit natürlich auch, ich mache das nicht. Ich bin besser. Also der Moralismus ist eigentlich immer, man redet von Moral Grandstanding, also quasi zur Showstelle von Moral. Und das ist eben nicht das gleiche wie Moral. Von Moral, das sind die ganzen Gesetze davon geprägt, wir sind durch Erziehung geprägt, das ist das eine. Aber was in diesen Ersatzreligionen, eben man sagt, wir anders als du, oder? Wir haben Sorge zur Umwelt, wir können uns dafür engagieren, wir machen das und das und das, die machen es nicht. Also es ist eigentlich immer mit dem Finger auf andere zeigen. Ich kann zum Beispiel sagen, Greta Thunberg hat ja, glaube vor der Luna-Versammlung ist das gewesen, wie können dir, oder? Sie sagt nicht, wie können wir? Es gibt ein Problem tatsächlich. Würden alle ja sagen, ökologisch oder was Klimapolitik angeht, da müssen wir teilweise selbstverständlich uns Gedanken machen und zu Lösungen suchen. Aber die sagen mit dem Finger, wie können dir? Und das ist der Moralismus, der bei allen diesen Ersatzreligionen extrem mitschwingt, wo extrem viel mit Selbstgerechtigkeit zu tun hat. Also ich bin besser. Das finde ich ganz, ganz störend. Ich sage nicht damit, ich kann mich daraus irgendwie, selbstverständlich ist die Versuchung immer da. Und dass ich da teilweise auch mitschwinge, ist auch klar. Aber ich glaube, das ist etwas, wo ich höchst problematisch finde, wo ja die Religion, logischerweise, also gerade der Katholizismus auch nicht gefeit ist, wo ja nachher ein Luther haben müssen kommen, haben müssen sagen, du, schau doch mal zuerst beim eigenen, also vor der eigenen Tür. Ja. Aber das ist sicher ein Phänomen, die hochgekochte, moralisierte Gesellschaft überhaupt und jetzt mit den Ersatz, sogenannten Ersatzreligionen nochmal speziell.
Vielleicht, um bei den Ersatzreligionen zu bleiben, nehme ich gleich noch, wo du uns ein bisschen antönt. Aber was macht für dich so Bewegungen zu einer Ersatzreligion? Weil es ist ja dann gleich, braucht ja wahrscheinlich schon noch einiges, weil die Religion sehr etwas auch Intrinsisches ist, oder?
Ich würde jetzt sagen, eben, es sind die Erscheinungsformen, die sehr ähnlich sind wie in Religion. Es ist das Gemeinschaftsphänomen. Eben, man ist zusammen irgendwie in einer Gruppe. Man kann dem auch Blasen sagen. Oder?
Ja.
Das spielt eine Rolle. Man hat ein klares Ziel vor Augen. Mhm. Also auch wenn das eine Anmassung ist. Wir retten die Welt. Oder? Der Unterschied zum christlichen Glauben, das heisst ja, eben, wir retten da nicht, sondern es ist eine höhere Macht. Ich finde auch, ja, die Welt retten, also finde ich jetzt schon noch, selber sich das, es hat auch etwas für mich, oder sagen wir so, Versuchung, dass es wie ins Totalitäre kann kippen. Alle die, ein Moralist, ist ja wirklich fest davon überzeugt, dass er das Gute vertritt. Oder? Und dann muss man den anderen, wo seiner Meinung nach eben gegen das verstoßen, da muss nachgeholfen werden. Mhm. Und das sieht man bei extremen, was ist das, Extinction Rebellion, die extremen Gruppierungen von Klimabewegungen, dass die ja also vor Gewalt dann auch nicht zurückschrecken. Und da würde ich ganz klar sagen, um jetzt auch wieder mal den christlichen Glauben in dem Sinn das Positive zu erwähnen. Ich muss das auch klar unterscheiden. Mein Problem ist eher teilweise mit den christlichen Kirchen als mit dem Glauben an sich. Dass der christliche Glaube ja eben alle diesen Heilsversprechungen oder diesen Heilsideologien, diesen politischen Heilsversprechungen immer schon sehr skeptisch gegenübergestanden ist. Und dort finde ich es eben auch schwierig, wenn sich Kirchen mit dem Staat irgendwie so fänden, verbündeln. Das hat man ja gesehen, Nazi-Deutschland, man könnte andere Beispiele nennen, heutzutage in der Ukraine und so weiter, in Russland beziehungsweise, ist das immer sehr fatal. Mhm. Also ein christlicher Glaube ist per se zuerst einmal skeptisch gegenüber weltlichen, politischen Heilsversprechungen. Er ist widerborstig. Es ist also, er läuft eigentlich nicht im Mainstream hinterher. Und das wirf ich, wenn ich das darf sagen, das wirf ich den Kirchen vor, jedenfalls einem grossen Teil auch von ihren Vertretern, dass sie, wie der Tucholsky hat immer mal gesagt, wie ein Hund hinter der Wurst wirklich im Mainstream hinterherlaufen. Mhm. Wieso machen sie das? Weil sie einerseits eben theologisch wenig mehr zu sagen haben, das muss man leider sagen. Also Predigten sind da. Mir hat mal ein Dirigent gesagt, Predigen erreichen weder den Kopf noch das Herz. Einfach nichts mehr. Mhm. Und das ist das andere ist aber auch, weil sie sehen, dass sie den Bedeutungsverlust. Und jetzt wollen sie quasi durch das, dass sie Mainstream hinterherlaufen. Eben sagen, wir sind auch grün, wir sind auch woke, wir sind auch queer. Hoffen sie durch das irgendwie ihre Bedeutung können steigern. Also das ist ein absoluter Holzweg. Das sieht man ja auch. Weil Religion, wo nicht oder ein christlicher Glaube, der nicht widerborstig ist, er muss sich überhaupt... Es ist nicht eine Anarchie, er muss nicht staatsfeindlich sein, aber er muss im Staat und im Mainstream gegenüber immer recht doch skeptisch sein. Und das machen Kirchen nach meinem Dafürhalten viel zu wenig. Also es gibt ja einen schönen Satz von Kierkegaard, das ist ein dänischer Philosoph und Pastor, wer sich mit dem Zeitgeist vermählt, findet sich sehr schnell als Witwer vor. Weil der Zeitgeist, der andere permanent.
Ich weiss, du bist auch während der Konzernverantwortungsinitiative hast du dich ja sehr kritisch geäussert dazu, welche Rolle Kirche gespielt hat und wie sie sich engagiert hat. Jetzt kommt Konzernverantwortungsinitiative Nummer 2. Denkst du, die christlichen Kirchen haben etwas daraus gelernt an dieser Kritik vom ersten Mal? Oder ist man wirklich, wie du das auch vorher angetönt hast, man will immer noch dem Mainstream nacheifern und wird dort genau gleich wieder sich so engagieren?
Es gibt Anzeichen, als ob sie tatsächlich etwas gelernt haben. Schwierig zu sagen. Ich glaube einfach, rein das Faktum, dass doch recht viel Austritt zusammengehängt mit dem Engagement, sich vor eine Karre spannen lassen, von den Kirchen für Konzernverantwortungsinitiativen. Das hat sie vorsichtiger gemacht. Warum? Weil es geht letztlich geht ums Geld. Oder? Also ich meine, das haben sie glaube wirklich verstanden. Also ich weiss jetzt auch konkret der Stadt Zürich. Also ein Mitglied von den Kirchen, der ist austreten. Und das war also spürbar und sehr schmerzlich gewesen, weil das ist relativ ein grosser, finanziell ein grosser Fisch gewesen. Also von dem her werden sich die Kirchen schon etwas überlegen müssen, wenn sie nicht nochmal das nochmal irgendwie einen ganzen Schwung von Austritt wollen haben. Ich höre teilweise so Zeichen, dass das halt wieder eben mit einer unglaublichen Selbstgerechtigkeit. Ich habe kürzlich so ein Mail bekommen, wie kannst du nur?
Da sind wir wie Moralismus.
Ja, absolut, oder? Es ist doch klar. Kirchen, Christen setzen sich ein für Gerechtigkeit. Ja, natürlich. Mhm. Aber das ist jetzt eben, es ist nicht schwarz-weiß. Was heisst das, wenn sich gewisse Firmen zurückziehen, aus Ghana, aus was weiss ich? Ist das denn für, kommen die ihrer sozialen Verantwortung mehr an, wenn sie vor Ort versuchen, etwas zu verändern? Oder sich zurückziehen? Das ist eben weder, es ist schwierig. Da redet man von sogenannten ethischen Dilemmata, weil es eben nicht schwarz-weiß ist. Und theologisch muss man auch sagen, man tut sich teilweise so oder so Schuld auf sich laden, weil ich glaube, es kommt nie mit einer weißen Weste. Kein Mensch kommt einfach mit einer weißen Weste irgendwie so davon. Erst recht nicht, wenn es um so schwierige Situationen geht. Und da quasi sagen, mit der Konzernverantwortungsinitiative, da sind wir fein raus und können unsere Hände in Unschuld waschen. Das ist ein völliger Fehlschluss, stinkt vor Selbstgerechtigkeit. Von dem her hoffe ich natürlich, dass die Kirchen da mehr gelernt haben. Von den Hilfswerken her höre ich teilweise aber schon wieder andere Zeichen. Man wird es sehen. Die Situation ist auch noch mal jetzt eine andere, weil die EU bereits schon wieder zurückgerudert ist. Oder? Also das, was man gesagt hat, ja, die EU, wir müssen uns nach der richten, das wird jetzt schon ein bisschen schwieriger. Also das Argumentarium verhebt nicht im Ganzen so.
Aber könnte es denn nicht sein, oder ich meine, all die Ersatzreligionen, um wieder auf das zurückzukommen, auch jetzt mit der Konzernverantwortungsinitiative, dass sie so ein bisschen wie die Emanzipierung von der Gesellschaft sind, dass quasi wir das selber, uns selber müssen erlösen, weil die Kirche es nicht geschafft hat, zu erklären, warum dass wir immer noch das Leid haben, wir aber gleich sollen eigentlich auf eine höhere Macht hoffen. Weil irgendwo sind wir ja, Leid haben wir die ganze Zeit auf dieser Welt. Wir sind in schwierigen Situationen, wir haben Krieg vor der Haustür eigentlich. Ist das nicht ein bisschen das, was die Kirche auch ein bisschen verpasst hat, auch die soziale Schiene zu fahren, die sie ja eigentlich soll?
Also die soziale Schiene, würde ich jetzt sagen, die fährt sie ja fast nur noch ausschliesslich. Ja. Also sie muss glaube ich, aufpassen, dass sie nicht einfach ein Sozialinstitut ist. Also wenn es heisst, was haben Kirchen noch für Berechtigung, wird dann aufzählt, was sie alles sozial machen. Kirchenkaffee, sie gehen irgendwie Strassenarbeit, was alles gut und schön ist.
Das ist
aber es ist kein Sozialinstitut.
Ja. Das ist im Fall das, was passiert.
Gefühl, oder?
Genau.
Das ist das, was passiert, wenn du in der Stadt Zürich aus der katholischen Kirche austrittst, bekommst du einen gigantischen Flyer, der dir alles erklärt, was Kirche als soziale Aufgabe, nicht glaubens, nicht wirklich nur soziale Aufgaben übernimmt und sie geben dir die Schuld, dass du für den Sozialabbau verantwortlich bist. Das ist ihre Antwort auf Austritt, oder? Darum sehr
Genau.
Voll, aber das wollte ich jetzt rauskürzen.
Also sozial glaube ich nicht, dass sie zu wenig, sondern ja, dass sie fast ausschließlich, also das ist jetzt sehr pausal. Oder? Es gibt einen kleinen Teil, wo das auch so sieht, würde ich, oder es gibt immer auch Leute, die das auch so sehen, die dann versuchen zu entgegenwirken innerhalb von der Kirche. Aber es ist eine Gefahr und es ist eine Tendenz, dass sie wirklich einfach zu einem Sozialinstitut verkommen. Ja. Also da habe ich jetzt, die Arbeit ist wichtig, ja, und die machen sie nicht schlecht. Es gibt aber auch andere Institutionen, übrigens nicht vom Staat unterstützt. Also ich habe teilweise einen Einblick in die Heilsarmee, die haben keinen Stutz vom Staat. Das ist ein privates Unternehmen. Es gibt viele andere, die machen also den Job mindestens so gut. Mhm. Ohne, dass sie einen Rappen vom Staat haben, muss man jetzt auch sagen, oder? Ja. Nein, das Problem sehe ich weniger beim Sozialen, sondern du hast es angesprochen, das Leid auf der Welt. Oder? Das ist zum Beispiel eben die Frage, man nennt das ja der Theologie die Theodizee-Frage. Wieso gibt es das Leid? Wieso lässt Gott das Leid zu? Ja. Die Frage, die ist immer gestellt worden. Man kann das in den Psalmen anlesen. Das ist ein Buch, es sind Gebete von 2000-3000 Jahren zurück. Übrigens ist es faszinierend, das kann ich allen empfehlen da drin, weil es dermaßen aus dem Leben spricht. Oder? Also einer sagt, ja, wieso lass mich jetzt zu Gott im Gebet, wieso lass mich in Abgrund, du lass mich in Abgrund laufen, und er tobt und schreit seine Klagen und leidet sich wirklich an. Der Unterschied ist, glaube ich, der moderne Mensch seit der Aufklärung, vorher hat man eben, man hat gerungen mit Gott, man hat gesagt, was soll das und hilf mir und alles das und wieso gibt es Leiden, wieso lass meine Schwester sterben, was ist... Der moderne Mensch sagt, das sieht man schon beim Dostojewski, die Brüder Karamazow, wo der Aljoscha sagt, also wenn das so ist, dass Kinder, Erwachsene geht ja noch, aber wenn Kinder quasi zum Dünger werden, dann kannst du sein Trittsbillett in den Himmel, also sprich, kannst du zurückgehen. Der moderne Mensch sagt, wenn es Leiden gibt, oder wenn ich betroffen werde, dann gibt es Gott nicht. Der vormoderne Mensch ringt mit Gott. Das ist, glaube ich, ein ganz markanter Unterschied. Wo man sich natürlich auch fragen kann, wenn es gut geht, dann ist quasi, und wenn es nicht gut geht, dann sagen wir, ja gut, dann wollen wir nichts mehr von dir wissen. Oder? Das ist nochmal, ist es nicht, man könnte ja sagen, ist es nicht ein bisschen ein infantiles Verhalten? Mir hat mal ein Schauspieler gesagt vom Schauspielhaus Hamburg, ist es nicht ein bisschen albern zu meinen, oberhalb unserem eigenen Ego würde es keine höhere Instanz mehr geben, im Guten wie in Schlechten. Es war so ein bisschen suffisant gesagt, aber es hat mich trotzdem also immer noch verfolgt. Und vielleicht muss man wirklich sagen, das ist zu deiner Frage. Es geht ja, ich glaube, auf die Frage kommt mir keine Antwort.
Ja, absolut.
Aber die Religionen, es ist das Geschäft von der Religionen, sich daran abzuarbeiten. Es ist auch immer wieder, und das ist auch das, was ich teilweise vermisse bei Predigten, dass sie präsentieren teilweise einen Kuschelgott, das hilft einem, aber wenig, wenn es im Leben selber auch drunter und drüber geht. Ja. Oder? Und das hat jeder Mensch, also eben mit Verrat, mit Schuld, mit Trennung, mit was weiß ich, mit Todesfällen, mit allem dem. Und dann ist das so ein Kuschelgott, es wird alles gut. Nein, es wird überhaupt nicht alles gut. Also wenn man Gaza anschaut, wenn man Israel Eltern, die vor den eigenen Kindern angezündet worden sind, das ist nicht einfach alles gut. Und das, oder Auschwitz, oder? Dort, wo ja jetzt wirklich die Gottesfrage so nochmal zum Himmel schreit. Und ich glaube, dass Kirchen, das ist, oder nein, ich sage jetzt von der Religion grundsätzlich, aber wir reden jetzt vor allem über die christliche Religion, über christlichen Glauben. Ich glaube, das Geschäft, das ist ein Kerngeschäft. Das heisst nicht, dass sie sich sozial nicht engagieren, aber das ist das Kerngeschäft. Und wenn sie das Kerngeschäft aufgeben, dann erübrigt sich das. Also, ich muss nicht mit Kirche gehen, zu mir anhören lassen, wie, dass ich mich irgendwie, dass ich muss Flaschen oder den Müll trennen oder irgendwie für KVI stimmen oder alles das. Das höre ich die ganze Woche durch im Politgeschäft. Ja. Das habe ich geschaut. Aber das, wenn ich überhaupt über eine Schwelle gehe, dann möchte ich hören, wie tönt ihr den Text? Wie kann man den Text Gottfried Stutz heute verstehen, wo 2000, wo 3000 oder noch mehr Jahre zurückliegt? Mhm. Und dass das eine Bedeutung hat, die Text, das sehen wir ja auch, also wir feiern Weihnachten, die ganze Zeitrechnung ist ja nach dem Ereignis datiert. Die ganze Kultur können wir überhaupt nicht mehr. Also die avalentische Kultur, und das ist hochpolitisch, oder? Verstehen wir nicht mehr. Also die ganze die Literatur, die Musik, versteht man nicht mehr. Ohne, man kann es nicht mehr chiffrieren, wenn man nicht den Hintergrund hat vom ganzen Christentum. Also ich glaube, das darf man schon nicht vergessen, wenn man sagt, das Christentum verdampft in der Gesellschaft.
Es ist ja eine Frage von Kritik, oder? Dass man Religionen kritisiert und da auch öffentliche Debatten stattfinden. Und das, was mich jetzt wundern würde, du schreibst ja, dass man eben nicht alle Religionen gleich kritisieren kann, dass es da Unterschied gibt. Kannst du uns erklären, wo du die Unterschied bei welcher Religion festmachst und uns vielleicht erklären, wieso gibt es denn die?
Mir kommt spontan ein Beispiel in den Sinn. Ich habe vor ein paar Jahren am Silvesterlauf in Wien teilgenommen. Und nach mir sind zwei junge Frauen, das war offensichtlich Musliminnen, mitgerannt, mit weiten Kleidern, mit im Kopftuch. Das hat mich nicht gestört, mich hat gestört, dass sie ein bisschen schneller am Ziel waren als ich selber. Und ich habe mich dort gefragt, die haben das mit einem grossen Selbstvertrauen gemacht. Und das habe ich eigentlich stark gefunden. Und ich habe mich dann aber selber gefragt, sind wir irgendwie nehmen wir jetzt Westeuropa, da ist eine Scheu oder eine Peinlichkeit dabei, wenn wir christlichen Glauben, also wenn es heisst, bist du gläubig selber? Ja, eigentlich, aber eventuell, also ja, und überhaupt, das erkenne ich sowieso nicht. Und also wir glauben, es ist gerade sofort zu distanzieren. Ja. Wo ich mich gefragt habe, sind wir nicht auch selber schuld daran, dass andere Religionen, die das viel mehr können ins Bild setzen, oder wie viel sind wir da selber daran beteiligt? Zu deiner Frage. Man hat leider, also muss man teilweise den Eindruck bekommen, dass mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird. Eben, christlicher Glauben, Christentum, das sieht man nicht nur in der Kultur, aber vielleicht dort nochmal speziell. Aber da ist eigentlich alles erlaubt. Jetzt würde ich als Liberale und ganz klar sagen, also seit der Aufklärung, selbstverständlich Religionskritik. Mhm. Es ist nochmal eine Frage, wie man das macht, ob man jetzt irgendwie absolut stillos, eben Leute religiös verletzen, das kann sein, darf man glaube ich schon nicht verwechseln. Aber selbstverständlich muss eine Religionskritik möglich sein, das ist ja bei uns auch möglich. Es ist beim Islam schwieriger. Also wenn ich den Islam oder gewiss nicht, dann ist das schon, wird das sehr schnell als Islamophobie interpretiert. Das kommt natürlich auch dadurch, dass der Islam in dem Sinn keine Aufklärung durchgemacht hat. Da gibt es ganz klare Unterschiede. Was ich problematisch finde, ich habe das einmal erlebt in Israel, in einem orthodoxen Viertel, da bin ich mit halb Ärmel durchgelaufen und das war sehr heikel gewesen. Und da habe ich mir nachher gesagt, ja gut, da hätte ich mich jetzt müssen anpassen, weil die offensichtlich einen anderen Usus haben. Ich erwarte bis zu einem gewissen Grad, in unserem breiten Grad, in der westlichen Gesellschaft, was heisst denn, also, dass man einfach, sagen wir so, es ist sehr viel Platz. Jetzt, in einem Rechtsstaat, Religionen haben sehr viel Platz, solange sie unter dem Dach vom Rechtsstaat sind. Dort, wo sie die Bahnen verlassen, dort ist meines Erachtens fertig lustig. Oder? Von dem her würde ich sagen, man hat den Eindruck, oder ich habe den zeitweise, dass nicht mit gleichen Ellen gemessen wird, finde ich problematisch. Ich erwarte, dass nochmal das in einem Rechtsstaat ganz klar mit sich einfügt, dass zum Beispiel, jetzt kommen die Klassiker oder die Evergreens, dass Mädchen genau so in Klassenlager gehen, wie sie gehen. Ja. Oder im Schwimmen. Eben, ob sie jetzt wie im Silvesterlauf, ob sie mit was weiß ich gehen schwimmen, das ist jedem freigestellt. Also es ist nie gezwungen, in einem Bikini umeinander zu laufen. Das fände ich irgendwie sehr speziell. Oder? Aber dass man sich, wenn man da ist, in diesem breiten Grad, dass man sich da bis zu einem gewissen Grad anpasst.
Du hast jetzt gesagt, oder, nebeneinander existieren im Rechtsstaat sollte ja eigentlich möglich sein, solange man sich in diesem
Viereck
bewegt. Ich frage mich aber, je länger, je mehr, ist das noch möglich, wenn die Werte so unterschiedlich sind? Und daraus leitet sich auch ein bisschen die Frage ab, ist es überhaupt möglich, dass verschiedene Glaubensgemeinschaften nebeneinander existieren, friedlich?
Also grundsätzlich, wenn man die Religionen anschaut, ich kenne natürlich am besten die jüdisch-christliche Religion, weil die miteinander völlig verzahnt ist. Christentum ist nicht denkbar ohne Judentum. Aber wenn man so den Kern von der Religionen, gibt es ja doch einen Kern, der bei allen ziemlich ähnlich ist. Es gibt natürlich auch ganz klare Differenzen. Und das soll man auch können sagen. Mhm. Also eben eine Menschwerdung, das ist ja ein unglaublicher Gedanke. Also in Weihnachten ein unglaublicher Gedanke, oder? Also Gott wird Mensch, das heisst ja auch, das Materielle ist in dem Sinn völlig aufgewertet. Es ist also nicht rein geistig, sondern es ist also, ja, mit allem drum und dran. Also mit von dem her, ich würde sagen, also vom Kern her, was sowieso möglich sein, es ist nochmal die Frage, wie sich das denn ausprägt, oder? Da eben, meines Erachtens gibt es ganz klar die Bahnen, ein grosser Raum. Ich glaube fest daran, dass das eigentlich müsste möglich sein. Man sollte den anderen können ganz klar kritisieren. Also das wäre übrigens auch ein interreligiöser Dialog auf Augenhöhe. Auch können sagen, also, das finde ich jetzt höchst problematisch und du kannst mir auch sagen, was du höchst problematisch findest. Aber das heisst ja nicht, dass man sich Bieren einschlägt. Ja. Oder? Das ist nochmal etwas anderes. Aber so ein vorauseilender Gehorsam, wo man schon gar nicht getraut sagen will, eben, da kommt es wieder, auch die ganze Woke-Geschichte, wie irgendjemand vielleicht eventuell womöglich könnte verletzt sein oder irgendwie typiert sein. Also das finde ich, lässt sich letztlich auch gar nicht durchhalten. Also bin ich überzeugt, dass das ein Holzweg ist, wo man sich selber betrügt. Aber ich kann mir schwer hoffen, dass es eine Koexistenz von verschiedenen Religionen, dass das eigentlich müsste möglich sein. Ist ja wie früheren Zeiten, also teilweise Palästina, ist es auch möglich gewesen.
Darum zum Schluss vielleicht noch eine persönliche Frage an dich. Wie feierst du denn Weihnachten und welche Rolle spielt dabei der Glaube und die Religion?
Ich sage jetzt nicht ganz klassisch. Was immer mir das klassisch verstehe. Also ich fange so an mit ganz viel Weihnachtsoratorium. Ich bin ein Bach-Junkie. Ja. Also das läuft bei uns aber schon seit Wochen, muss man auch sagen. es ist ganz ein entscheidender Punkt am Nachmittag. Das ist, eben wir haben mit Töchtern, mit Partnern und eben, wo dann da sind. Und der Spaziergang am Nachmittag, das ist irgendwie, wie es immer geht. Manchmal ist es auch zeitlich, wird es knapp oder das Wetter ist ganz schrecklich. Aber der Spaziergang am Nachmittag, das gehört irgendwo dazu. Und ja, es liest jedes Jahr jemand anders das Lukas-Evangelium. Mhm. Also das ist mit Musik, ich mache dann mehr schlecht als recht, spiele ich Klarinett und singe. Und das steht eigentlich so der Anfang, das Lukas-Evangelium. Und ich bin ich jetzt aber nicht mehr, aber ich bin 15 Jahre in der Kathedrale in Freiburg, bin ich Lektorin gewesen. Und das ist ja wirklich, das ist auch faszinierend gewesen. In der katholischen Kirche ist das ja wie ein Drei-Buch, also wo man so ein Büchlein bekommen, wo ich musste, eben quasi auftreten. Und ich bin dort immer relativ angespannt gewesen. Das bis Mitternacht ist die Messe losgegangen. Und einfach, dass ich immer den Zeitpunkt nicht verpasst habe, wo ich wieder auftreten und führen und wieder lesen musste. Aber eben das ist, wir gehen immer noch meistens eigentlich, wir bleiben nicht immer bis zum Schluss, aber wir gehen häufig, die Kathedrale ist bei uns halt wirklich gerade 50 Meter nebendran. Darum sind wir meistens dann tatsächlich noch im Mitternachtsgottesdienst in der Kathedrale. Und hoffen, dass die Predigt einigermaßen zur Sache, zum Text redet und nicht schon das, was er immer schon hätte wollen sagen.
Ja, liebe Beatrice, danke vielmal für das sehr spannende Gespräch. Ich glaube, da haben wir beide viel mitnehmen und wir hoffen dir auch. Und uns bleibt an dieser Stelle nicht viel anderes zu sagen als schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Danke.
Und das wünschen wir euch auch. Und wir sind nächste Woche am Dienstag, am 6 Uhr morgens wieder für euch da.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gartemann und der Cami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.